Karl Walter,
ja.
Schön,
hallo.
Dich zu sehen,
ja.
Dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja hier schon richtig gut unterwegs, hast mit Roland Emmerich angefangen, mit Moon 44 beste Kamera gewonnen, von Independence Day über die Chroniken von Narnia, Plötzlich Prinzessin und jetzt auch mit Anna Förster den neuen Underworld gedreht. Wie kamst du denn dazu, als HFF-Absolvent nach Hollywood? Das ist ja schon...
Ja, das hat natürlich sehr viel mit Roland Emmerich zu tun. Wir waren damals zusammen im selben Jahrgang und Roland hat schon immer auch nach Amerika geguckt und versuchte, auf Englisch zu drehen, sehr frühzeitig und hier seine Filme vorzuverkaufen. Und dann haben wir dann bei kleineren Produktionen oft in irgendeiner Lagerhalle in der Nähe von Stuttgart gedreht und durften dann für eine Woche hier nach Los Angeles kommen, um Außenaufnahmen zu machen. Das war dann schon aufregend und spannend. Und dann kam nach Moon 44 hat Roland ein Angebot bekommen, einen größeren Film hier zu drehen und netterweise darauf bestanden, dass ich da mitkomme. Und dann haben wir halt zusammen in einem Haus gewohnt in Hollywood und gehofft, dass dieser Film zustande kam. Der kam dann gar nicht zustande.
Mhm.
Da gab es dann ein kleineres Projekt zwischendurch und dann gab es plötzlich Universal Soldier, was unerwartet kam. Das war ein Film, der schon länger in der Vorbereitung bei anderen Leuten gewesen ist und den Roland dann kurzfristig übernommen hat und den haben wir dann gemacht. Das war dann der erste größere Film hier.
Die Eintrittskarte sozusagen.
Ja, das war das Eintrittsgeld, das musste man bezahlen. Mussten ja Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren überleben.
Ja. Okay. Und dann ging es weiter mit Stargate?
Stargate war das nächste Projekt mit Roland. Ja, das war dann sehr viel aufwendiger, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Finanzierung war noch zum Teil aus Europa über Frankreich. Und es war halt sehr aufwendig. Mittlerweile hatten wir hier eine gute Crew zusammen von Leuten, die alle sehr engagiert waren und aufgeregt, sagt man auf Englisch, excited, bei so einem Projekt mitzuarbeiten. Und Roland hat ja schon immer Riesenvisionen gehabt, nicht? Bevor es ein Drehbuch gab, gab es irre Konzepte von Dingen, die ich mir selber nie ausdenken konnte. Und Stargate war so eine Geschichte, wo man halt eine eigene Welt zusammenbaut, nicht? Irgendwo in der Wüste eine Zivilisation entsteht.
Mhm.
Wir haben immer schon unsere Modelle damals selber gedreht. Also was heute alles im Computer gebaut wurde, hat man damals in kleiner Version in Modellen gedreht. Und das war auch Teil von Stargate. Die Modellaufnahmen haben wir selber gemacht. Ich habe selber wochenlang noch hinterher Modelle gedreht. Und ja, es war aufregend. CinemaScope mit anamorphotischen Objektiven von Panavision. Wir waren nicht zu stoppen, bis dann das große Erdbeben hier kam. Da haben wir außerhalb von Los Angeles in so einer Lagerhalle Modelle gedreht und morgens, im frühen Morgen kam hier dieses riesen Erdbeben und Roland wollte nicht draußen zum Drehen gehen. Da war die Autobahn war zusammengebrochen, die Brücke war zerbrochen, das konnte er gar nicht verstehen. Und unser Studio war geschlossen. Wochenlang durfte man da gar nicht rein, weil es einsturzgefährdet war. Man konnte so durchs Fenster gucken, da war die Kamera stand noch da mit so einem Kran, den wir zusammen gebastelt hatten. Und die ganzen Wände waren kurz vorm Zusammenfallen. Naja, das war Stargate, ja.
Ja, wenn man so tief im Projekt drin steckt, dann realisiert man das wahrscheinlich auch gar nicht, was so
drumherum
passiert. Ja, das ist ja immer so Tunnelblick.
Ja, und mit Roland war das immer sehr intensiv. Ja,
man
hat zusammen gelebt und gearbeitet und eigentlich nur für das Projekt dann.
Okay.
Existiert.
Wie bist du überhaupt zum Film gekommen? Also warst du noch sehr jung, mit 19 an die HFF?
Ja, ich habe in Hamburg während des Zivildienstes so einen kleinen Filmlehrgang gemacht, der damals von der Stadt angeboten wurde und mich dann an der Filmhochschule in München beworben. Ursprünglich dachte ich, ich gehe in Richtung Journalismus und Dokumentarfilm. Und nach ein, zwei Jahren in der Filmhochschule habe ich mich einfach mehr für Spielfilm interessiert. Damals war der Dokumentarfilm eher auch eine Nische, wo ich immer das Gefühl hatte, man produziert Dinge nur für Leute, die eh schon überzeugt sind. Es gab nur sehr wenig Sendeplätze, spät in der Nacht im Kino hatte Dokumentarfilm keine Chance. Und Spielfilm war einfach aufregender. Ich hatte einen guten Background im Theater, im Schultheater und so. Also das Drama hat mich dann doch mehr interessiert. Und dann habe ich die Kamera während der Filmhochschule entdeckt. Das war also kein großer Lebenstraum. Das hat sich so entwickelt, nicht? In Studentenprojekten macht ja jeder alles. Und das ist auch zum Teil der Vorteil, dass man verschiedene Sparten ausprobieren kann. Und Kamera war dann echt eine Entdeckung. Bei uns gab es damals noch Schwarz-Weiß, Breitwand. Wir haben die großen 35mm Kameras wieder rausgeholt. Mhm. Soundblimps, die so für Ton noch verkleidet waren, so Riesendinger.
Okay.
Aber das war in unserem Jahrgang sehr beliebt und haben Schwarz-Weiß gedreht. Wir wollten halt alle irgendwie Kinobilder machen.
Mhm. Ja. Das heißt, erst journalistisch, selber auch Regie führend, und dann wurde es immer mehr sich mit Bildern ausdrücken und lieber High-End-Bilder wahrscheinlich kreieren, die dann aber auch gar nicht mehr in das dokumentarische Feld vielleicht reingepasst haben, ja, weil man das mehr künstlerisch auch...
Naja, da kommt halt das Licht dazu. Der Dokumentarfilm ist ein toller Training Ground. Also,
um auch schnell zu werden.
Man muss ja erstmal beobachten. Man muss ja die Welt um sich herum aufnehmen, um sie dann auch wieder herstellen zu können, künstlich im Spielfilm. Von daher finde ich Dokumentarfilm enorm wichtig, nicht? Mittlerweile ist Dokumentarfilm auch wieder
im Kommen.
Viel mehr im Kommen, weil es so viel einfacher ist zu drehen. Du kannst, wie du hier jetzt mit einer Videokamera, kannst du losziehen. Wir mussten damals 16mm drehen oder 35mm Dokumentarfilm, Kassetten wechseln, ist ein Riesenaufwand, Kopierwerk, und die Kosten waren halt viel zu hoch. Und für mich persönlich war die Regie einfach ein bisschen zu früh. Ich war zu jung. Man braucht, glaube ich, um Regie zu führen, braucht man Lebenserfahrungen. Dazu muss man erstmal was erlebt haben. Insofern war die Kamera war einfacher. Man konnte sich anders ausdrücken.
Man interpretiert ja auch eher. Man ist auch gleichzeitig der erste Zuschauer.
Ja, man beobachtet. Ja.
Genau, klar.
Und Licht war eine enorme Entdeckung. Also es gab ja damals zu meiner Zeit noch keine Kameraausbildung direkt, aber wir hatten Leute, die kamen für Seminare. Da kam dann aus England Walter Lasalli, ein jüdisch-deutscher Immigrant, der in England lange gearbeitet hat und zwei Oscars gewonnen hat. Und der hatte enorm was zu erzählen. Und wenn man so jemanden mal kennenlernt, der hat eine Woche mit uns einen kleinen Spielfilm gedreht, mit einer ganz kleinen Gruppe, dann wird man halt irre inspiriert und kriegt Flausen in den Kopf gesetzt, ja, nicht? Solche Begegnungen hat es gegeben. Und dann bin ich nach der Filmhochschule noch für ein Jahr nach England gegangen, um einfach mehr über so klassische Studiotechniken was zu lernen, was es in Deutschland so zu der Zeit gar nicht gab, wirklich. Es wurde meistens doch klein und an Originalschauplätzen gedreht, und so das klassische Kinosystem, wo im Studio Sachen kreiert werden, das gab es vielleicht bei Wolfgang Petersen das Boot noch, aber wie gesagt, das war die Ausnahme, nicht? Die meisten deutschen Produktionen, die wurden mit IKEA-Möbeln an Originalschauplätzen gedreht. Insofern war das eine Jahr England war für mich sehr wichtig, und da habe ich halt auch die Terminologie gelernt, wie man im internationalen Bereich arbeitet und so, und konnte das dann auch anwenden.
Mhm. Ja, kann ich gut verstehen. Bei mir war das 2009 auf dem Kammerimage Roger Deakins,
ja,
der hat einen Workshop gegeben. Und auf einmal fahre ich so in Nebensätzen, dass er auch für Wall-E, für Animationsfilme, Kameraberatung gegeben hat. Ja. Und wir haben an der Filmakademie das Animationsinstitut. Und dann habe ich mich da auch mal ein bisschen mehr ausprobiert in Animationsfilmen, um einfach mal nochmal einen komplett anderen Blick auf, was ist eigentlich alles noch Kameraführung, wo kann man noch kreativ beitragen. Und ja, das sind immer wieder so Punkte, die einen dann wieder auf seinem Weg wieder in eine neue Bahn auch manchmal leiten. So wie für dich jetzt wahrscheinlich auch Amerika ein ganz großer Wendepunkt gewesen ist, weil die Budgets hier größer sind. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen zu Union was sagen oder wie du dann zu ASC kamst. Wie
naja, die Arbeitsprozesse sind hier ein bisschen weiterentwickelt, will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt halt hier eine andere Tradition an sagen wir, Filmindustrie heißt das ja hier.
Ja.
Hier wird seit Stummfilmzeiten, werden hier Kinofilme gedreht, jedes Jahr in großen Mengen, mittlerweile Fernsehen auch ebenso wichtig. Und da gibt es eine Tradition, die in Deutschland unterbrochen war, nicht? Durch den Zweiten Weltkrieg war da einfach mal Schluss, nicht? Da gab es, wie gesagt, dann der Drang, sich von den alten Klamottenfilmen da zu befreien und man geht raus und dreht einfach, aber da ging halt auch viel verloren an Handwerk, was mittlerweile sich wieder geändert hat. Ich habe größere Sachen in Berlin gedreht vor ein paar Jahren und die jüngeren Crews da sind mittlerweile total auf internationalem Niveau. Also es ist nicht so, dass man in Deutschland keine tollen Kinofilme drehen konnte. Mhm. Aber damals war Amerika natürlich schon was Besonderes, nicht? Und wir haben dann hier erst ja auch Non-Union gedreht, aber das war damals, waren die Gewerkschaften hier noch nicht so verbreitet. Es gab größere Budgets auch, die Non-Union gemacht werden konnte. Und es war schon toll zu sehen, wie in allen Sparten die Leute ein enorm hohes Niveau hatten und gleichzeitig eine tolle Einstellung. Die Deutschen sind ja eher ein bisschen skeptisch und hinterfragen alles. Es gibt immer viele Experten am Set, die alle mitreden wollen und alles in Frage stellen wollen. Das gibt es hier so nicht. Erstmal, ich kam hier an und konnte mich zwar ausdrücken, aber ich war ja jung und unerfahren und habe immer das Gefühl gehabt, die Crew, die da jetzt für mich angeheuert ist total hinter mir und will wissen, was ich will und versucht, das umzusetzen. Und im gleichen Atemzug, wenn man was nicht wusste, dann gab es vielleicht einen Oberbeleuchter, der viel mehr Erfahrung hatte wie ich, der gerne einem was gezeigt hat. Mhm. Und da konnte man wahnsinnig viel lernen. Also meine ganze Karriere hat sich nur aufgrund von Selbstlernen entwickelt. Man macht ein Projekt und probiert was aus und beim nächsten Mal hat man wieder ein bisschen mehr in seiner Werkzeugkiste und kann wieder was Neues anfangen. Und letztlich sind die Sachen immer größer geworden, aber das Prinzip, wie man ein Set anleuchtet, ist eigentlich immer das Gleiche. Das sage ich Studenten auch immer. Es ist völlig egal, ob das ein kleiner Raum ist oder ein riesen Fußballstadion. Mhm. Es gibt gewisse Lichtrichtungen und es gibt ein Hauptlicht vielleicht und es gibt sowas wie Raumlicht und aus diesen Dingen setzt sich das zusammen. Und was man in der Vorbereitung schon anfängt, ist ja, man schafft sich den Spielraum beim Drehen, indem man plant und vorher die Sachen dann schon bei größeren Projekten dann schon im Voraus da hat, dass man die nur an- und ausmacht, weil halt die Zeit so enorm wichtig ist. Nicht? Zeit ist immer der Hauptfaktor für einen Kameramann.
Was gibst du denn deinen Studenten noch mit auf den Weg? Gibt es da so ein paar Erfolgsregeln, die du auch für dich
selber beherzigst? Also in meinem Bereich ist natürlich Handwerk sehr wichtig. Ich mache immer sehr viel mit Lichtseminaren, wo man auf die Zeit achtet, wo man klare Konzepte entwickelt. Einfach bleiben, die meisten sind viel zu kompliziert. Und dann ist natürlich das Wichtigste, dass man lernt, miteinander umzugehen. Also der Hauptanteil an unserem Beruf sind ja zwischenmenschliche Beziehungen. Die Technik ist eigentlich zweitrangig. Man kann sich dahinter verstecken, aber letztlich kommt es nicht wirklich darauf an. Oft ist sie einfach auch nur vorausgesetzt. Letztlich, das Wichtigste ist, gerade für einen Kameramann, ist, dass er mit dem Regisseur gut auskommt. Nicht? Und gleichzeitig auch mit seiner Crew. Also es gibt, man kann lernen, wie man miteinander umgeht, und um das Beste aus Leuten rauszubekommen. Nicht? Eine Crew, die hinter einem steht, steht nur hinter einem, wenn man sie gut behandelt. Also ich halte nichts davon, am Set rumzuschreien, und ich finde es sehr wichtig, dass man offen bleibt. Nicht? Das Wichtigste ist, dass man nicht einfach nur daneben steht und sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das will keiner haben. Ja. Regisseure wollen positive Energie haben, die wollen inspiriert werden. Und das ist in Amerika toll. Also die Amerikaner sind halt von Grund aus erstmal positiv eingestellt und wollen was auf die Beine stellen. Die finden das klasse.
Die Amerikaner gehen ja auch häufig erstmal los und dann schaut man mal. Und die Deutschen sind da ja häufig eher so ein bisschen verkopft.
Muss erst alles analysiert werden.
Genau, und dann fängt man erst an.
Wobei hier sehr gut geplant wird. Also gerade bei den komplizierteren Filmen geht das ja gar nicht anders. Ne? Ja. Improvisiert wird eigentlich wenig.
Okay.
Oder wenn improvisiert wird, dann in einem Rahmen, der kontrollierbar ist. Ne?
Gibt es noch irgendwelche Tools, womit du deine Crew motivierst, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wo du merkst, du kommst an ein neues Set, ich weiß nicht, ob du immer wieder die gleichen Assistenten dann auch dabei hast.
Eine Zeit lang hatte ich immer dieselbe Crew, das ist natürlich der Idealzustand, Idealzustand. Für einen Kameramann, ich glaube, die Idealform zu arbeiten ist, man hat mit dem Regisseur schon mal gedreht, mindestens einmal, vielleicht sogar öfters. Also ist dieses erste Misstrauen ist weg und man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann und sich trauen kann, was wahnsinnig wichtig ist, wenn man versucht, kreativ zu arbeiten. Und das Gleiche ist natürlich mit der Crew. Wenn man dieselben Leute wieder hat, dann weiß man, dass man miteinander auskommt. Man ergänzt sich in der Personality, wie heißt das?
Persönlichkeit, ja.
Und unterstützt sich, nicht? Und man merkt ja, nach einer Zeit weiß man, was man so an Leuten um sich herum braucht, wie sich Sachen ergänzen, nicht? Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man Leuten Raum lässt. Also das Schlimmste ist, wenn man allen alles vormachen will, nicht? Die besten Ergebnisse bekommt man, wenn man auch die Crew sich kreativ einbringen lässt. Nicht? Was nicht heißt, dass alles debattiert wird, aber mit dem Oberbeleuchter habe ich sicherlich Gespräche. Ich habe keine Lust, alles einfach diktatorisch alleine zu entscheiden. Nicht? Ich kann ja von dem nur profitieren. Und mittlerweile ist es so, dadurch, dass Hollywood mittlerweile ja kaum noch in Los Angeles dreht, ursprünglich sind wir hierher gekommen, weil die Sonne scheint und weil man hier toll drehen kann. Dementsprechend gab es ein enorm hohes technisches Niveau. Mittlerweile gibt es diese Tax Breaks, Steuervergünstigungen weltweit. Einmal in Amerika und dann eben auch in Europa und in Osteuropa. Das geht ja mittlerweile von London nach Berlin bis Prag und dann Budapest. Und dann geht es weiter. Dann sind wir in Rumänien. Nicht? Wird noch billiger gedreht. Und da wird es immer schwieriger, Leute mitzubringen. Als ich angefangen habe ich im Prinzip einen Film hier gemacht und einen Film unterwegs und eigentlich meine Hauptleute immer mitbekommen. Wir haben damals 7, 8, 9 Leute in meiner Abteilung auf Reisen gehabt, immer. Heutzutage, jetzt mit der Anna Förster habe ich in Prag gedreht, ich hatte niemanden dabei.
Wow,
okay. Ich kannte zum Glück den Oberbeleuchter dort und die Bühnenleute, weil ich vorher Narnia da gedreht habe. Aber auch bei Narnia habe ich einen Schwenker und einen Kameraassistenten mit dabei gehabt. Und wir haben in Neuseeland gedreht, in Polen gedreht, in Prag monatelang gedreht. Das ist halt mittlerweile so. Wir haben die ganze Welt auf ein Niveau gebracht, durch unsere Produktionen hier, dass man halt überall auch gute Crews kriegen kann. Und in den meisten Zentren zumindest, von Kanada bis, wie gesagt, Osteuropa. Jetzt China ist die neueste Tendenz, dass man in China drehen muss. Da sind halt dann noch Leute und dann gibt es vielleicht noch einen Übersetzer, wird es ganz kompliziert.
Ja, klar.
Aber man hat halt nicht mehr so eine Crew dabei. Wir sind eigentlich Einzelkämpfer geworden, was sehr schade ist. Nicht? Das macht es natürlich auch manchmal ein bisschen einsam.
Okay, das ist natürlich mal eine ganz andere Perspektive.
Ja, also die letzten 10 Jahre ist es schwer zurückgegangen. Es sei denn, man dreht wirklich also die super teuren Sachen, dann hat man vielleicht noch eine Chance, jemanden da mitzubringen.
Okay. Und Was inspiriert dich am meisten? Du hast gesagt, das Licht vor allem. Wie gehst du zum Beispiel mit dem Licht bei VFX-Projekten ran?
Naja, also generell Licht ist halt der Bereich, wo der Kameramann noch am meisten Freiraum hat.
Ja.
Man kann sich mit dem Regisseur vielleicht über die Stimmung unterhalten, aber wie man was leuchtet, die meisten Regisseure wollen sich gar nicht damit direkt befassen. Es gibt Leute wie Roland Emmerich oder Ridley Scott, die sehr viel davon verstehen. Dann ist es ein anderer Austausch. Aber generell gesehen ist das natürlich schon der Bereich, wo wir noch kreativ was beisteuern können. Was die Kamera angeht, ist ja mittlerweile das Geheimnis weg. Nicht? Als wir damals mit Film gedreht haben, wusste ja eigentlich niemand außer dem Kameramann und vielleicht dem Lichtbestimmer, wie das wirklich am Ende aussehen würde. Heute ist das auf dem hochauflösenden Monitor, riesig groß auf dem Set. Und die Gefahr ist halt, dass alle Leute da auch mitreden wollen. Nicht? Das ist auch das provoziert eine zur Meinungsäußerung, ob die nun auf Erfahrung beruht oder nicht. Jeder ist da plötzlich ein Experte und kann sich über die Farbe des Himmels äußern. Nicht? Also da sind wir mittlerweile sehr viel mehr eingeschränkt. Nicht?
Ich habe es letzte Woche erst gesehen, ich war in Downtown am Set von The Dark Tower und die hatten, ich habe die Monitore gezählt, Es waren 12 Monitore.
Ja.
Das ist unglaublich.
Ja, man beschäftigt sich nur noch damit, wo kommt das ganze Zeug überhaupt hin. Ne?
Genau.
Ja. Das wird schon ein bisschen absurd.
Ja. Um auch jetzt vor allem jüngere Filmschaffende so ein bisschen auch zu motivieren und auch was man alles braucht an Mindset und an Erfolgsfaktoren, weil das ist so ein ganz zentraler Baustein. Hattest du Mentoren oder Förderer auf eine gewisse Art und Weise, wo du sagst...
Nein, man hat so Vorbilder, nicht? Damals in der Filmhochschule gab es 2 Kameraleute, die waren ehemalige Studenten. Helge Weindler, der leider verstorben ist, und Axel Block. Die waren damals so die crack-jungen Kameraleute, zu denen wir hochgeschaut haben. Bei mir kam dann, ein Seminar mit Walter Lasalle dazu, der aus England für eine Woche nach München kam und von dem wir wahnsinnig viel gelernt haben, in Schwarz-Weiß. Später, als ich in London war an der Filmhochschule, da gab es so Masterclass einmal im Jahr, kam Ossie Morris, war ein berühmter Kameramann, der mit der Toulouse-Lautrec und John Huston Filme gedreht hatte, tolle Technicolor-Filme. Mhm. Der hat halt gezielt jedes Jahr so ein Lichtseminar gemacht, wo man wirklich Handwerk was lernen konnte. Billy Williams war ein anderer, der hatte gerade einen Oscar für Gandhi gewonnen und kam an die Filmhochschule und hat mit uns eine Woche gearbeitet und auch sich individuell auf den Einzelnen eingelassen. Das sind natürlich Sachen, die man nie vergisst. Solche Möglichkeiten hat man nicht häufig im Leben. Ich habe selber nicht viel als Assistent gearbeitet, weil es gibt ja in meinem Beruf gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder fängt man als Assistent an und arbeitet sich hoch, wird vielleicht alle paar Jahre mal befördert, wenn man Glück hat, wo sich eine Chance ergibt. Und die andere Idee ist halt, dass man über die Filmhochschule frühzeitig anfängt, selber zu drehen und dann mit Kollegen größere Projekte bekommt, die immer größer waren. Da muss man sich halt viel mehr selber beibringen. Man kann anderen Leuten nicht bei der Arbeit zuschauen. Nicht? Heutzutage lerne ich neue Sachen von Oberbeleuchtern. Das ist, wenn ich da ja so viel reise, dann monatelang irgendwo anders bin, da ist halt ein neuer Oberbeleuchter und dann kriege ich von dem vielleicht mit, was der mit allen anderen Kameraleuten, mit denen er gedreht hat, gemacht hat. Da kommt noch mal was dazu. Also das ist für mich das Interessanteste dann.
Ich finde, heute kann man ja unglaublich viel auch aus diesen Making-ofs rausziehen, die bei jeder Blu-ray und DVD mit drauf sind, wo man denkt so, wow, wo ich dann immer kurz anhalte und schaue, wie ist das Set aufgebaut, was steht da. Und manchmal sieht es viel einfacher aus, als man sich das vorstellt. Ja. Man denkt, das ist jetzt enorm groß gewesen, aber eigentlich lebt es sehr stark von der Location oder von den Massen an Menschen, aber es stand überhaupt nicht viel auf dem Feld.
Es kommt drauf an, nicht, ob man im Motiv dreht oder im Studio dreht. Mhm. Im Studio muss man halt alles von null anfangen, was auch der Reiz dann ist. Ja.
Nur mal so einen Einblick zu kriegen, du hast auch so ganz große so Schlachtszenen so auf dem Feld, wo 200-300 Darsteller drauf waren. Ja. War das viel so Crowd-Replacement? Also
das kommt drauf an, das hat sich halt viel geändert. Nicht? Bei Stargate war der erste Drehtag in der Wüste 3000 Statisten. Das war natürlich irre aufregend. Die wurden also um 2 Uhr morgens da angekarrt in der Wüste und eingekleidet und dann auf diese Bergwerksoperation da verteilt. Nicht? Und wir haben mit 4 Kameras gedreht. Das war sehr aufregend. Heutzutage bei Prince Caspian, dem Narnia-Film, gibt es eine Riesenschlacht. Da hatten wir vielleicht 100-150 Reiter und vielleicht 200 Statisten in der Armee. Der Rest ist dann im Computer, wird verdoppelt, verdreifacht. Oft nimmt man ja dann Sektionen auf von einer grünen oder blauen Wand, um die dann da reinzusetzen für kleineren Hintergrund. Das kommt immer auf das Verhältnis an, wie viel die im Bild anteilig da sind. Nicht? Je kleiner die sind, desto mehr kann man die halt auch dann ganz im Computer mittlerweile machen. Nicht? Das gibt es ja dann auch. Crowd Replacement, ja, das ist so ein Schlagwort. Also das ist natürlich eine Frage der Ökonomie. Nein, ja, aber immer noch riesig. Also wir hatten da ja eine Crew von 500 Leuten. Wenn man dann die ganzen Stunt-Leute und Extras dazu nimmt und Schauspieler, wenn die da draußen auf einer Wiese für so eine Kampfszene vor die Kamera müssen, da ist ein Riesenapparat dahinter, nicht? Da gibt es Riesenzelte, wo verpflegt wird, angekleidet wird und geprobt wird und gemacht wird, sich aufgehalten wird und so. Das muss ja alles dahin. Also das sind dann schon enorm logistische Operationen, nicht? Wie halt diese größeren Filme wahnsinnig viel Planung brauchen, nicht? Da wird halt über doch eine kurze Zeit enorm viel Geld ausgegeben und ein enormer Aufwand getrieben an Geräten und Menschen. Und das muss ja geplant werden. Das passiert ja nicht einfach. Da sitzt man halt wochenlang in irgendwelchen Konferenzen. Das ist fast wie in der Industrie irgendwo. Mit Keynote-Projektionen und Tafeln, wo was aufgemalt wird und sowas. Nicht? Da macht man monatelang nichts anderes wie das.
Da ist man wahrscheinlich auch mal froh, wenn andere, die das schon mal hatten, so ein bisschen auch den Takt vorgeben. Man kann sich auch auf die mal verlassen. Weil gerade bei Stargate, als es noch so relativ am Anfang war mit 3000 Statisten, also ich würde wahrscheinlich ziemlich ins Schwitzen kommen. Ja. Hoffentlich kriege ich das nachher alles auch so abgebildet.
Ja, klar, man macht sich da irre Sorgen. Aber letztlich ist das, wenn man dann anfängt, ist das ja alles okay. Und letztlich ist es auch, jedes Department bereitet sich halt intensivst vor. Nicht? Die Leute, die anziehen müssen, die haben halt dann, weiß nicht, 50 Garderobieren.
Ja.
Da ist alles nummeriert vorher und vorher eingefärbt, sodass die Farben stimmen und so. So macht halt jedes Department monatelang da die Hausaufgaben und dann, wenn man da am Tag da ist, ist das natürlich auch toll. Also das ist ja auch das, was Spaß macht bei unserem Film, dass man bei unserem Beruf, dass man auf so ein Erlebnis zuarbeitet. Nicht?
Ja.
So ein bisschen wie beim Sport auch. Ne? Dann ist es ein Team, was zusammenarbeiten muss. Also nur ist es halt dann sehr detailliert. Bei den großen Produktionen hat man enorm viel Spezialisten. Mhm. Bei Action-Szenen wird monatelang vorher choreografiert. Diese Stunt-Geschichten, die werden ja ausprobiert. Mittlerweile geht das mit Videokameras. Das wird vorher alles genau im Studio ausprobiert, in so Trainings, wie im Gymnasium, in so Trainingsräumen. Und aufgenommen und geschnitten. Die Stunt-Leute, die können alle mit dem Laptop schon ihre eigenen Edits machen. Und dann zeigen die einem das. Nicht? Und sagen, hier, was hältst du davon? Dann wird das wieder auseinandergenommen in Segmente. Und sagt, das ist First Unit, das ist Second Unit, das ist Hauptdarsteller, das ist Stunt-Double. So wird alles in kleine Teile aufgeteilt und zerbrochen. So. Broken up. Und auf die Weise macht es halt, ist es auch machbar. Das lernt man halt auch bei den größeren Projektionen. Man macht ja nie alles.
Ja.
Also ich habe vor 2 Jahren mit einem jungen Regisseur gedreht in Südafrika, einen kleineren Science-Fiction-Film. Und wir haben zusammen Auflösung gemacht, jeden Tag im Hotel gesessen und das Drehbuch auseinandergenommen. Und er hat natürlich, je dichter es zum Drehbeginn kam, desto mehr hat er sich Sorgen gemacht und wurde nervös. Und dann hat er gesagt, wie mache ich das nur? Und das wird ja alles so viel und so. Und dann habe ich gesagt, du machst eine Einstellung und dann machst du die nächste Einstellung. Und dann machst du die nächste Einstellung. Und so ist es. Es ist dann auch völlig egal, wie groß das ist. Man kann immer nur sich auf das konzentrieren, was jetzt vor einem ist. Und das, was dann morgen passiert und nächste Woche passiert, darauf hat man sich vorbereitet und dann wird man halt damit umgehen, wenn man dahin kommt. Nicht? Insofern ist das machbar.
Ja, das ist schön gesagt. Da gibt es ein Beispiel, das zitiere ich dann immer. Wenn du von Stuttgart nach Berlin fahren möchtest bei Nacht, siehst du auch immer nur die ersten 80 Meter.
Ja.
Und die nächsten 80 und die nächsten, am Ende kommst du an.
Das ist ein gutes Beispiel, ja.
Und so ist es ja hier auch. Nur 3000 Statisten, das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer. Bei Terra X hatten wir mal knapp 100, die wir durchs Feld gejagt haben. Und da wurde auch eine komplette Turnhalle angemietet, wo die ganzen Kostüme und Requisiten waren. Da habe ich mir aber auch schon gedacht, hoffentlich sehe ich nachher wirklich 80 oder 100. Ja. Und dann haben wir auch mit Greenscreen das noch erweitern wollen. Und da ist man natürlich dann schon nochmal ganz anders gefordert, als wenn man Einstellungen dreht, die man schon, sage ich mal, 10-mal wiederholt hat, wo man genau weiß, ich brauche das aus der Höhe so. Immer wenn was Neues kommt, finde ich, ist Film ja auch ein persönlicher Wachstumsprozess. Ja. Für mich ist Film immer Abenteuer und meine Leidenschaft ausleben zu können und persönlich daran zu wachsen, weil man sich ja jedes Mal wieder in ein ganz neues Feld auch reinbegibt. Jeder Film ist anders, die Crew ist anders.
Ja.
Also diese Abwechslung ist schon ein Privileg, überhaupt sowas auch als seinen Beruf ausüben zu dürfen. Was erwartet die Zuschauer noch in absehbarer Zukunft? Wo bist du gerade dran?
Im Moment mache ich Werbung hier in der Stadt, was der einzige Weg ist, um hier überhaupt mal zu Hause zu bleiben und zu drehen. Das macht mir mittlerweile auch Spaß.
Also Commercials.
Commercials, und dann hoffe ich, dass ich mit der Anna Förster wieder einen Film mache. Das soll im Sommer hoffentlich was passieren, aber das kann man im Moment noch nicht konkret sagen. Sie hat 3 Projekte und hoffentlich eins davon wird dann das grüne Licht bekommen.
Okay.
Das ist der Plan für die nächste Zukunft.
Also Commercials, um auch immer am Ball zu bleiben und...
Ja, und um Geld zu verdienen, schon. Sure.
Okay.
Das Gute an Commercials ist halt, das ist eine sehr limited time. Man ist 3-4 Tage dabei und dann ist es auch schon wieder vorbei. Selbst wenn es dann nicht so viel Spaß macht, dann kommt halt das nächste wieder. Also es ist nicht, man ist nicht 100 Tage bei einem Dreh dabei. Also. Und man kann Dinge ausprobieren, neue Sachen austesten. Also ich habe das ganz gern.
Warst du eigentlich dann am Anfang noch beim BVK und später dann ASC?
Ja.
Und wie bist du da reingekommen? Wie hat sich das entwickelt?
ASC kommt man über Empfehlungen rein. Das ist so eine der ältesten Berufsorganisationen. Hier ist keine Gewerkschaft, das ist eher so ein ehrenhafter Verein, wo sich Kameraleute treffen, um miteinander, um Sachen auszutauschen. Ursprünglich ist das mal gegründet worden von Kameraleuten, die natürlich damals alle fest angestellt waren bei Studios, um sich auszutauschen. Nicht? Da hatten die ihr Clubhaus, würde ich mal sagen, unten in Hollywood. Das Haus gibt es immer noch, mittlerweile renoviert. Mitglieder mittlerweile sind vielleicht, was weiß ich, 250 aktive Kameraleute. Und aufgenommen wird man durch Empfehlung von Kollegen. Da gibt es dann so einen Prozess, man muss seine Arbeit vorstellen, man wird interviewt und dann stimmt die Mitgliedschaft ab, ob man aufgenommen wird oder nicht. Und für Kameraleute ist es natürlich schon so ein Lebenstraum, das ist eine der hoch angesehenen Organisationen hier, von denen man darf dann diese 3 Buchstaben dahinter seinen Namen schreiben, ASC. Für mich ist es sehr nett, also das ist 10 Minuten von meinem Haus weg hier.
Okay.
Da gibt es im Monat sicher mal einen Abend, wo man einfach sich sozial trifft und was isst und was miteinander anschaut, neue Geräte oder was. Und sie haben halt enorm viel andere Aktivitäten, wie wir machen Masterclass für Studenten aus der ganzen Welt, die kommen. Wir haben viele Leute, die zu Besuch kommen. Alle möglichen Universitäten schicken ihre Studenten auf die Reise und kommen dann nach Amerika, nach Los Angeles und schauen dann auch beim ASC vorbei. Die werden begrüßt und kriegen dann so eine einen ganzen Diskussionstag. Dann gibt es jedes Jahr diese Awards, das ist ja hier ganz Amerika, diese Filmpreise, die dann verteilt werden. Also wir haben unsere eigene Awards-Show mit, was weiß ich, 2000 Zuschauern, und das muss organisiert werden. Naja, also da passiert einiges. Es gibt unser Magazin, den American Cinematographer, das liest jeder Kamerastudent gerne. Also das ist schon ein guter Verein, um als Kameramann
auch wahrgenommen zu werden.
Ja, und das Gute ist halt, Kameraleute sind eher bereit, sich miteinander auszutauschen. Die sind nicht so auf Konkurrenz gedrillt wie Regisseure. Regisseure haben, glaube ich, doch ein größeres Ego und haben es ein bisschen schwieriger, andere neben sich gelten zu lassen und andere Filme neben den eigenen anzuerkennen, während Kameraleute eigentlich einen ständigen Austausch haben auch nicht. Wenn ich in London drehen muss, dann rufe ich Kollegen an, die in London gedreht haben, und frage, mit wem hast du da gerade gedreht? So bekommen wir die Crews zusammen auch nicht. Und so ist auch mit technischen Sachen. Ich kann da sicherlich auf ein ganzes Netzwerk dann zurückgreifen.
Ja, du hast ja analog angefangen, wahrscheinlich klassisch mit Arri-Kameras. Was ist so dein Lieblingskamerasystem? Also gibt es da überhaupt eins?
Naja, ich bin nicht jemand, der sagt, also, es muss alles wieder zurück auf Film gehen. So schön das ist und so gern ich auf Film gedreht habe und so gern ich Filme anschaue, die auf Film gedreht werden, mittlerweile ist es, glaube ich, der Zug ist abgefahren. Nicht? Man muss nach vorne schauen. Und die Zukunft ist sicherlich digital. Ich persönlich habe mich da jahrelang mit Fotografie drauf vorbereitet. Da war der Wechsel ja schon früher, wie beim Drehen. Und mit einer digitalen Stills-Kamera kann man schon viel ausprobieren. Die Prinzipien sind ähnlich, was Farben angeht und wie Bilder zustande kommen. Insofern bin ich da durchaus aufgeschlossen. Ich drehe gerne mit Ari. Die Alexa ist für mich die beste Kamera, die es im Moment gibt, ohne Frage.
Die Hauttöne sind natürlich...
Die Farben sind besser und die Kameras sind durchdacht. Die sind ja halt von Leuten gebaut, die seit 100 Jahren Kameras bauen. Ja. Da gibt es einen guten Austausch zwischen den Leuten, die sie anwenden und denen, die sie bauen. Und sie sind sehr praktisch orientiert. Und wir müssen ja in allen möglichen Situationen von eiskalt auf irgendwelchen Bergen im Winter bis Wasser auf dem Ozean, was weiß ich, überall drehen. Und die Kameras müssen funktionieren in Hitze und in Kälte, in allen Wetterbedingungen. Farben sind das Wichtigste, auch was Licht angeht, klar, dass man das, was man mit dem Auge wahrnimmt, auch umgesetzt bekommt. Mhm. Da ist die Alexa sicherlich weit vorne, immer noch. Ja, Objektive sind wieder sehr wichtig geworden, weil man dadurch subtil den Look verändern kann. Es gibt mittlerweile alles von alten, antiken Linsen bis neuesten perfekten Leica-Objektiven, die $40,000 kosten, das Stück. Ich drehe sehr gern mit den Leicas, weil sie klein sind und weil ich sie auch in der Fotografie sehr schätze. Aber es gibt tolle Zeiss-Objektive und es gibt auch tolle alte Objektive. Also da gibt es mittlerweile ja ein Riesenangebot. Nicht? Da kann man sich austoben, wenn man das gerne will.
Also machst du es speziell auf das Projekt zugemünzt? Sagst du es nicht immer Anamorphoten oder?
Nein, das kann man sowieso nicht. Ja. Also was das Format angeht, das muss projektabhängig sein. Mhm. Linsen habe ich sicherlich meine Vorlieben. Ich drehe mit bestimmten Objektiven am liebsten. Ich drehe gerne mit Festobjektiven, lieber wie mit Zooms. Mhm. Da gibt es genauso viele Kameraleute, die drehen tolle Sachen nur mit Zooms. Also das ist auch persönliche Vorlieben dann. Ne?
Mhm. Okay, prima.
Ja.
Ich würde sagen, wir haben da einen ganz guten
Umriss. Ja.
Vielen Dank.
Okay.
Schön.
Alles klar.
Danke dir.
Ja.